Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, da wird in Amerika, in den USA, auf offener Straße ein Auto gestoppt. Der Räuber hält dem Fahrer die Pistole unter die Nase und lässt sich die Brieftasche geben. Er schlägt sie auf und dann stutzt er. Ach, Billy Graham sind Sie, auch ein Baptist. Billy Graham nickt. Ja, sagt der Räuber, denn nichts für ungut, wir Baptisten müssen zusammenhalten, und gibt ihm die Brieftasche wieder. Damit das nicht falsch verstanden wird, diese Geschichte hat mir ein Baptist erzählt. Und ich weiß nicht, man könnte für Billy Graham auch locker einen Lutheraner einsetzen, aber so berühmte Lutheraner, die gibt es nicht so oft. Und Martin Luther können wir in dieser Geschichte auch nicht einsetzen, der hatte keinen Führerschein. Ganz so freundlich, wie hier ein Glaubensbruder mit dem anderen umgeht, ging es vor fast 2000 Jahren in Jerusalem nicht zu. Im Gegenteil. Jesus hatte Gutes getan. Er hatte Lazarus auferweckt, vom Tod zurückgerufen ins Leben. Und daraus drehte man ihm jetzt einen Strick. Wenn es nur ein Strick gewesen wäre, aber am Ende stand das Kreuz. Und das ist brutal. Das war ein Todesmittel für Sklaven. Gemein, schmerzhaft und quälender als alle Stricke dieser Erde. Gutes tun kann tödlich sein. Auf dieses Wunder, das Jesus getan hat, folgt nun folgende Geschichte. Der Hohe Rat fällt einen Mordbeschluss. Es stinkt. Johannes 11, Vers 47 bis 53, und wir stehen vor Gottes Wort auf. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er: Denn Jesus sollte sterben für das Volk. Und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Und dann öffne uns bitte, Herr, dein Wort und rede du jetzt selbst zu uns. Amen. Ein Mordsbeschluss. Der erste Punkt heißt: Lazarus stinkt. Ich habe das Ganze überschrieben: Es stinkt. Das geht zurück auf die Aussage seiner Schwester Martha, als Jesus an das Grab kommt und es ist der Stein vorgerollt. Dann sagt dann Martha: Er liegt doch schon 4 Tage hier im Grab. Er stinkt. Und ich habe das etwas umgewandelt zu: Es stinkt. Zunächst mal: Lazarus stinkt. Seine Auferweckung führte letztlich zum Todesbeschluss von Jesus. Das war einfach unglaublich. Vorher schon bevor er Lazarus auferweckte, hatte Jesus schon Tote auferweckt. Die Tochter des Jairus. Aber da konnten einem ja Zweifel kommen. Darüber kann man sich ja hinwegschummeln und sagen, die war ja vielleicht nur scheintot. Wer weiß das? Das ging ja viel zu schnell. Aber dieser hier, der Lazarus, bei dem ging gar nichts zu schnell. Der war auch nicht nur klinisch tot, so wie heute manche angeblich klinisch Tote wieder zurückkommt und sagt: Ich bin tot gewesen. Was ja gar nicht stimmt, denn wenn er tot gewesen wäre, wäre er nicht zurückgekommen. Dieser hier, der Lazarus, der stinkt schon. 4 Tage lang hat er schon im Grab gelegen, und im Orient geht so etwas schnell. Das ist die Wirklichkeit unseres Lebens, der Todesgeruch. Und gegen diesen Geruch hilft kein Deo und kein 4711, kein Chanel und kein Mundwässerchen. Bei Lazarus ging das in der orientalischen Hitze sehr schnell. Die norddeutsche Erde braucht etwas länger. Aber auch bei uns würde man sich abwenden, wenn wir tot sind und man will uns exhumieren. Mir stinkt's. Mir stinkt der Tod. Mir stinkt das Sterben, nicht nur das eigene, sondern auch das der vielen, vielen anderen. Und ich fühle mit all denen, die den Todesgeruch in ihrem Leben mehr als deutlich wahrnehmen, die ihm ausgeliefert sind und die das Sterben schon vor dem Sterben erleben. Mit denen, die Krebs haben, mit denen, die psychisch schwach sind oder instabil oder krank. Mit denen, die allein sein müssen, obwohl sie es nicht sein wollen. Und mit denen, die Ungerechtigkeit ertragen müssen, die sich nicht wehren können und die ohnmächtig der Rechtlosigkeit ausgeliefert sind. Mit denen, die im Mutterleib um ihr Leben schreien. Alle 20 Minuten wird in Bremen ein Kind im Mutterleib umgebracht. Es ist eine mörderische Welt, in der wir leben. Aber wir gehen klinisch rein damit um. Lazarus wird in keimfreie Tücher gelegt, als würde das am Ende die Maden hindern, und dann rein in die Todeshöhle, den Stein davor. Diese großen tonnenschweren Steine, die gerollt wurden extra davor, kriegt man alleine gar nicht bewegt. So, und dann? Wer ruft einen denn da heraus? Und wer einmal in dieser Todeshöhle gelegen hat, der weiß, kein Mensch ruft uns da heraus. Keiner. Tod ist tot. Wer ruft dich da heraus in das Leben, wo es keinen Todesgeruch mehr gibt und keine Leichen und kein Leid mehr und keine Tränen mehr? Und wer ruft dich jetzt heraus aus der Todeshöhle, obwohl du noch lebst, aus der Todeshöhle von Schuld und Leid, von Verlorensein und Einsamkeit? Und ich kenne nur einen, und von dem rede ich am liebsten. Der ist stärker als der Tod, der hat ihn besiegt mit seiner Auferweckung. Jesus, der sagt es laut und murmelt nicht irgendwelche ominösen Besprechungsformeln, sondern er ruft: Lazarus, komm heraus aus deiner Todeshöhle. Das ruft doch dir heute Morgen zu. Niemand von uns braucht es zu hören, aber du weißt es genau. An dieser Stelle hat dein Herz Ohren. Du, sagt Jesus, komm heraus aus deiner Todeshöhle. Jesus hat keine Angst vor Verwesung. Und wenn dir dein Leben stinkt und du meinst, bei mir ist nichts mehr zu retten, für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Komm, komm in die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Er ruft dich. Und was Sterben ist, das weißt du. Und lerne bei Jesus, was Leben ist. Ich habe mich oft gefragt, ob es dem Lazarus wohl gefallen hat, dass Jesus ihn wieder ins Leben zurückgerufen hat, nachdem er das doch nun alles schon hinter sich hatte. Aber Leben und Tod sind eingebaut in Gottes Heilsplan mit Lazarus, mit uns. Mit Jesus bekommt das alles einen Sinn, sogar das Sterben. Ich erinnere mich, ich war 15, machte meine stille Zeit und las diese Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Und dann auf einmal sprach Gott mit mir, ich wollte Arzt werden. Dann sprach Gott mit mir und sagte zu mir: Der Lazarus ist wieder gestorben. Du sollst Arzt für die Seele werden und nicht für den Leib. Da habe ich mir etwas die Augen gerieben und gedacht, wie geht denn das an? Und dann hat er das aus mir gemacht, was ich heute bin, Pastor. Das hat also eine ganz konkrete Auswirkung auf mich höchstpersönlich gehabt, diese Geschichte des Lazarus, diese Auferweckung des Lazarus. Und ich bin meinem Herrn dankbar dafür. Ich habe hier lange mit ihm darüber diskutiert, aber ich kann euch nur sagen, wenn man mit Gott diskutiert, da verliert man immer. Der Apostel Paulus sagt später: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, wir gehören dem Herrn. Nicht irgendeinem, dem Herrn Jesus. Niemand lebt für sich. Niemand stirbt für sich. Sondern immer zur Ehre Gottes. Immer ist auch unser Leben und auch unser Sterben ein Zeugnis für andere. Zur Ehre Gottes. Lazarus, komm heraus. Du brauchst nicht mehr zu stinken. Du darfst leben. Der zweite Punkt heißt, Ein Mordbeschluss stinkt gen Himmel. Judäa steht Kopf, ein Toter geht spazieren, isst und trinkt. Ein Wort von Jesus hatte genügt, ihn wieder lebendig zu machen. Und so ist Gottes Wort. Viele sind überzeugt davon und glauben auch an Jesus. Aber einigen schmeckt das nicht. Die rennen dann von Bethanien nach Jerusalem zu den Pharisäern, den hohen Priestern, zum hohen Rat und auch dort ein ungläubiges Erstaunen. Was sagt ihr, erlebt oder ihr habt das mit eigenen Augen gesehen? So kann das nicht weitergehen. Warum nicht? Im Hohen Rat waren die Mächtigen des Landes versammelt. Die Pharisäer, die scherten sich sonst einen Dreck um Politik. Die wollten nur peinlichst genau ihren Glauben leben und das Gesetz erfüllen. Und dann die Sadduzäer, die auch den Hohen Priester stellten. Die glaubten nicht an die Auferstehung. Insofern war diese Auferweckung des Lazarus für sie natürlich eine besondere Herausforderung. Aber das war dann die ganze weltliche Aristokratie des Landes, die wirklich Mächtigen, die mit den Römern Hand in Hand arbeiteten, um ihre Privilegien zu behalten. Die fürchteten natürlich, dass es einen Volksauflauf und einen Volksaufstand geben könnte gegen die Römer, wenn so viele Jesus nachlaufen würden und dass dann die Römer zuschlagen müssten, um diesen Aufstand im Keim zu ersticken. Deshalb meinten sie, so kann es nicht weitergehen und dachten da mit Sicherheit auch an ihre eigenen Privilegien. Jesus muss sterben, weil er Menschen half. Da wurde nicht gefragt, ob das Recht ist oder Unrecht, ob das Gottes Wille ist oder nicht Gottes Wille, sondern das ging nur nach den uns altbekannten Kategorien politisch, vernünftig und notwendig. Und so wird Jesus zum Tode verurteilt. Kaiphas, der hohe Priester damals, der weissagt, ohne zu wissen, was er tut. Und so kann das gehen mit Prophetie. Die Prophetie stimmt, der Mann nicht. Und er kann sich später lange darauf berufen, dass er im Namen Gottes geweissagt hätte, der Mann stimmt nicht. Aber auch dieser Mann ist eingebaut in Gottes Heilsplan. Denn es gibt nichts, nichts auf dieser Erde, womit Gott nicht zum Ziel kommen will. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Auch Gottes Gegner betreiben noch Gottes Sache. Das ist oft schwer zu verstehen. Aber Gott bringt seine Geschichte ans Ziel. Und die Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit dem Heil der Menschen, ist eingewoben wie ein roter Faden in die Menschheitsgeschichte. Es wird regiert. Kaiphas dachte sich, es wäre vernünftig, dass einer stirbt und das Volk lebt. Ja, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Der Mensch dachte, aber Gott lachte. Kaiphas dachte vernünftig. Er dachte das, was er für Vernunft hielt. Luther sagt, die Vernunft ist nichts als eine Hure. Die passt sich an. Sie prostituiert sich. Recht hat er. Wir sind doch immer nur unseren eigenen Interessen gefolgt und nicht unseren vernünftigen Überlegungen. Und die Vernunft liefert anschließend dann die Argumente. Es hat sich noch niemand aus Vernunftgründen verliebt. Aber wenn man sich dann verliebt hat, dann begründet man anschließend sehr vernünftig, um was für ein engelgleiches Geschöpf es sich handelt und dass man sich auch nur in diese eine verlieben konnte. Das kann die Vernunft. Aber die Vernunft kann sich nicht verlieben. Ein großes Geheimnis steckt hinter dieser Frage der Gottesgeschichte in der Weltgeschichte. Und dieses Geheimnis können wir nicht lösen. Da schreien 6 Millionen Juden unter Hitler, wo ist Gott? Gott, wo bist du? Und er lässt es zu, dass 6 Millionen umkommen. Und dann entsteht der Staat Israel. Ich kann doch da nur fragen, musste das so sein, Herr? Ich kriege keine Antwort drauf und ihr sicherlich auch nicht. Gott, das weiß ich aber, lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Auch nicht, wo Unrecht geschieht, wo Leid regiert. Und Gott regiert. Viele müssen Unrecht ertragen und können es beim besten Willen nicht ändern. Vielleicht musst du Unrecht ertragen und kannst es nicht ändern. Und du leidest unter deinen Kollegen, unter deinen Vorgesetzten. Aber Gott könnte dir mit Leichtigkeit einen anderen Vorgesetzten geben, widerliche Chefs wegbefördern oder in vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen. Das könnte er. Aber wo wir an Mord denken, da lenkt er und reagiert er. Und nimm das mit. Gott weiß, was Ungerechtigkeit ist. Er weiß, wie man sich fühlt, wenn man Unrecht ertragen muss. Jesus hat das am eigenen Leib erlebt, bis hin zum Kreuz. Menschen beschließen, Gott zu töten. Und das ist mehr als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mehr als Verfolgung und Folter und Inhaftierung und Mord an Andersdenkenden, so wie es leider tagtäglich auf der Erde geschieht. Und Amnesty International ist im Fall von Jesus völlig überfordert. Wo hat es das schon mal gegeben, dass Menschen Gott töten? Die Bibel sagt dazu, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Also die Dunkelmänner sind unter uns. Sind wir die Dunkelmänner? Kaiphas ist tot, die Mörder von Jesus leben. Sein Todesurteil wird heute noch 100.000-fach täglich gefällt, immer dann, wenn Menschen beschließen, Jesus los zu sein. Und das können sie bewusst machen, das können sie auch unbewusst tun. Und damit meine ich auch uns, dich und mich. Das Todesurteil über Jesus kam deshalb zustande, weil Jesus störte. Weg, weg mit ihm. Vielleicht hast du so über ihn noch nie gesprochen, dazu bist du zu christlich. Und das würdest du dir nie erlauben. Aber vielleicht lebst du so und dein Leben spricht so. Und wenn du dich fragst, an welcher Stelle Jesus eigentlich etwas zu sagen hat in deinem Leben und wo du tust, was er sagt, was kommt dann dabei heraus? Weg mit ihm. Natürlich weißt du, dass Jesus nicht will, dass du säufst. Es ist nicht gut für dich. Und du tust es trotzdem. Weg mit ihm. Natürlich weißt du, dass Jesus nicht will, dass du vor und außerhalb der Ehe sexuelle Beziehungen hast. Sie sind nicht gut für dich. Und du pflegst sie trotzdem. Weg mit ihm. Natürlich weißt du, dass Jesus nicht will, dass du krumme Geschäfte machst. Sie sind nicht gut für dich. Du verkaufst deine Seele dabei und du machst sie trotzdem. Weg mit ihm. Natürlich weißt du, dass du dein Leben nicht von dir hast und du drückst dich hartnäckig daran vorbei, dass du darüber Rechenschaft geben musst nach Gottes Maßstab. Weg mit ihm. Der eine, der dir dabei helfen kann, der dir alle deine Schuld abnehmen kann, der dein Leben mit Leben und mit Liebe erfüllen kann, dieser eine ist Jesus. Bei diesem einen ruft seit Kaiphas bis heute die ganze Welt, weg, weg mit ihm. Rufst du mit? Es wäre die Tragödie deines Lebens. Jesus ist ein Störenfried. Aber ich bitte dich, um Gottes Willen und um deinetwillen, lass dich stören. Ein letztes. Der gute Geruch des Evangeliums erfüllt die Welt. Aus dem Gestank dieser Welt macht Gott einen Wohlgeruch. Aus dem Todesmoder Auferstehungsduft und aus Sündenmief Vergebungsluft. Es ist ja wahr, Kaiphas hat ja recht, einer für alle. Aber wir alle hätten nicht für diesen einen sterben können. Dieser Satz ist nicht umkehrbar. Von wegen, jeder Hund hat einen Schwanz und alles, was einen Schwanz hat, ist ein Hund. Das geht nicht, das stimmt nicht. Wir alle hätten nicht für Jesus sterben können, aber Jesus starb für uns. Er, der eine, der Sündlose, der Schuldlose, für uns Sünder. Es gibt einen Film, ich habe ihn oft meinen Konfirmanden gezeigt früher, Das grüne Geheimnis, ein Film aus dem Leben in den Urwäldern Südamerikas. Da müssen Hirten eine Büffelherde über den Fluss bringen. Drüben ist frisches Gras und hier ist bereits alles abgeweidet. Im Fluss aber sind die Piranhas. Millionen kleiner, beutegierige Fische mit scharfen Zähnen. Die Hirten nehmen einen Büffel, ritzen ihn blutig und treiben ihn in das Wasser. Das Opfertier bäumt sich hoch, schlägt um sich, schreit in Todesschrecken. Um das Opfer herum wird es blutrot und wenn es sich aus dem Wasser reißt, sieht man herausgefressene Lücken in seinem Leib. Das Ende ist ein abgenagtes Skelett, das die Fluten mit sich treiben. Aber die Herde ist gerettet. Oberhalb dieser Opferstätte hat sie wohlbehalten den Todesstrom überqueren können. Das ist, was Jesus tut, der sich opfert. Er, der eine, damit wir, die vielen, über den Todesstrom in das Land der Seligkeit kommen können, in das Reich Gottes, die gerettete Herde. Seht ihr, der hohe Priester biegt das Recht, aber Gott schafft dadurch ein neues Recht. Die Menschen liefern Jesus dem Tod aus und Gott schafft dadurch ein neues Recht, dass nämlich jeder Sünder bis auf den heutigen Tag und in alle Ewigkeit das Recht hat, sich auf das Sterben von Jesus zu berufen. Unsere Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, sagt die Schrift. Und alle Krankheiten trug er, sagt die Schrift. Und nun hast du das Recht, du darfst es vor Gott einfordern und einklagen und sagen, Herr, um des Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, sei mir Sünder gnädig. Dann ist er dir gnädig. Er kann nicht anders, denn der heilige Gott verbiegt sein Recht nie. Er hat es nicht getan, als er Jesus sterben ließ, damit erfüllt ist, was an Genüge getan werden muss für unsere Schuld. Er kann sein Recht nicht biegen, wenn Sünder zu ihm kommen und sich darauf berufen, dass er uns das Recht eingeräumt hat. Und da werden aus Gegnern Gottes seine Freunde. Da werden Menschen zu Gottes Kinder, zu Erben, denen das Himmelreich gehört. Und die mit Freuden dann alles sausen lassen, was das Leben zu bieten hat, weil das Himmelreich durch nichts zu überbieten ist. Das gilt für alle. Der eine für alle. Nicht nur für das Volk damals, sondern auch für alle Kinder Gottes, die zerstreut waren, dass er die zusammenbrächte. So steht's in den letzten Versen unseres Predigttextes. Kinder Gottes, auch die, die noch gar nichts davon wissen. Das ist der gute Geruch des Evangeliums, der sich mitten in dieser Todeswelt und durch den Todesmuff durchzieht, dass jeder es nicht nur riechen, sondern auch aufnehmen kann und damit leben kann. Ein Geruch zum Leben. Für Juden damals, für Heiden heute, für alle Menschen, die Sehnsucht haben nach Jesus, für alle Menschen, die eine Sehnsucht haben nach einem neuen Leben. Wie viele gibt es davon hier in Martini? Wie viele gibt es davon in Norddeutschland? Nicht nur in Bremen, in Deutschland. Genug. Es warten noch viele, viele darauf, zu erfahren, dass sie leben können. Wir wissen, wer Erweckung auslösen kann. Das ist unser Herr. Wir wissen es und wir beten darum und hoffen darum und erwarten es, dass unser Gott noch vieles tut. Und er tut's. Möge er es bald tun. Möge er heute damit anfangen, dass viele, viele von diesem guten Geruch angesteckt werden. Der Apostel Paulus sagt später im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die selig werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Ich bin jetzt hiermit fast am Ende. Soll ich nun sagen, nun riecht mal schön? Oder soll ich sagen, nun stinkt mal schön? Das gehört sich nicht im Martini. Also, nun riecht mal schön. Von mir aus ja, wenn es der richtige Geruch ist. Lasst euch anstecken. Anstecken von dem lebenbringenden Geruch, der alle Welt erfüllen soll. Dem guten Geruch unseres Herrn und Heilands Jesus Christus und seines Evangeliums für alle Welt. Amen.